RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Pocoing Choing. Guten Morgen. Für ein Gebiet im Zentrum der US-Stadt Los Angeles ist eine nächtliche Ausgangssperre angeordnet worden. Sie soll in diesen Minuten in Kraft treten. Nach Angaben von Bürgermeisterin Bass gilt die Regelung zunächst bis morgen früh Ortszeit. Hintergrund sind die tagelangen Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump. Bass erklärte, sie habe den Notstand ausgerufen, um den Vandalismus und die Plünderungen zu stoppen. Trotz eines Versammlungsverbotes sind die Proteste weitergegangen. Die Polizei meldete knapp 100 Festnahmen seit Montagabend. Nach dem Amoklauf an einer Oberschule im österreichischen Graz ist das Motiv weiter unklar. Auch ein Schreiben des 21-jährigen Täters helfe den Ermittlern nicht weiter, sagte im ORF-Fernsehen der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Ruf. Der Angreifer hatte 10 Menschen erschossen und sich danach selbst getötet. 11 Personen wurden teils schwer verletzt. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Eine stille Gedenkminute landesweit. So will Österreich heute der Opfer des Amoklaufs in Graz gedenken. Und zwar genau um 10 Uhr vormittags, der Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen, die von Schüssen und Schreien an dem Grazer Gymnasium berichteten. 3 Tage Staatstrauer sind verordnet.
Flexible Lösungen, um mobil sein zu können, die brauchen aus Sicht des Brandenburger Seniorenbeauftragten Asmus ältere Menschen auf dem Land. Für weite Wege gäbe es bereits gute Angebote, sagte er in RBB 24 Brandenburg aktuell. Es seien aber weitere flexiblere, bedarfsgerechtere und barrierefreie nötig.
Es gibt Plusbusse, Bürgerbusse, Rufbusse, die durchs Land fahren. Und daneben braucht es aber, und es wird ohne die Zivilgesellschaft nicht gehen, eben Nachbarschaftshilfe, gerade auf dem Dorf. Wir wollen das auch weiter unterstützen, diese neuen Nachbarschaften fördern. Dafür haben wir zum Beispiel Dorfkümmerinnen und Dorfkümmerer über Pflege vor Ort als Programm, die sich dann um solche Dinge auch kümmern und die Menschen wieder zusammenbringen.
Berlin und Prag feiern heute 30 Jahre Städtepartnerschaft. Dazu empfängt der regierende Bürgermeister Wegner am Mittag seinen Kollegen aus der tschechischen Hauptstadt Svoboda. Schon vor dem Treffen lobten sie die rege und lebendige Verbundenheit zwischen beiden Metropolen. Es gebe einen Austausch in der Kultur zwischen den Universitäten und auch in den Bereichen Sicherheit und Krisenmanagement, hieß es. Berlin hat derzeit 19 Städtepartnerschaften, wobei die mit Moskau ruht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: derzeit viele Wolken und einige Schauer. In Perleberg 12 Grad, in Potsdam 13, in Berlin-Dahlem und Kreuzberg 13 Grad. Tagsüber anfangs noch dichter bewölkt, danach langsam freundlicher. Ab dem späten Nachmittag sonnig, 19 bis 22 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Autobahn 2, Berlin Richtung Hannover. Zwischen Alsleben und Helmstedt Zentrum 4 Kilometer stockender Verkehr in der Baustelle. Und A3, Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Montabaur und Dreieck Dernbach 2 Kilometer stockender Verkehr. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg, heute mit Carsten Thiele. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen und freue mich, dass Sie mit der ARD Infonacht aufstehen oder die Nachtschicht ausklingen lassen, egal in welche Richtung es geht, ins Bett oder bald aus dem Bett. Wir haben alles für Sie, was an diesem frühen Mittwochmorgen wichtig ist. Und das ist natürlich ein Update aus Österreich nach dem Amoklauf in Graz. Dort steht das Land unter Schock. 3 Tage Staatstrauer sind angeordnet, die Flaggen auf Halbmast. Dieser Amoklauf an einer Schule lässt neben vielen Fragen nach dem Warum und der Fassungslosigkeit auch einen schonungslosen Gedanken durch den Kopf gehen, dass so ein Amoklauf jederzeit und überall passieren kann. Ob das wirklich so ist und wie Amoktaten verhindert werden können, dazu gleich eine Einschätzung einer Psychologin. Erstmal bringt uns Wolfgang Fichtel auf den aktuellen Stand.
Die Glocken des Grazer Doms rufen zum Trauergottesdienst. Später auf dem Grazer Hauptplatz ein Lichtermeer. Hunderte sind zusammengekommen, haben Kerzen mitgebracht, viele mit Tränen in den Augen. Viele kennen die Schule sehr gut, das Oberstufenrealgymnasium, das so kurz vor den Sommerferien zur Todesfalle wurde, weil ein ehemaliger Schüler Amok lief, gezielt um sich schoss und tötete.
Ich bin eine ehemalige Schülerin aus der Schule und mir hat sehr stark getroffen, weil ich sehr viel Sorge gehabt habe um alle Professoren und alle Lehrenden, genauso wie um die Schüler. Ja, ich stelle mir den ganzen Tag schon vor, wie es in der Schule ist, weil ich die Räume so gut kenne und wie das läuft im Kopf wie ein Film ab.
Ein Horrorfilm, nicht in Worte zu fassen, so hat das Österreichs sonst so wortmächtiger Bundespräsident Alexander Van der Bellen formuliert und trifft damit die Seelenlage Österreichs sehr gut. Im ganzen Land, ganz besonders in Graz, nach diesem dunklen Tag in der Geschichte des Landes, wie es Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker formuliert. 3 Tage Staatstrauer hat er angeordnet. Diese Trauer ist aber auch ohne Verordnung gefühlte Wirklichkeit.
Es ist so ein schwerer Stein, den man irgendwie im Magen mit sich rumträgt und immer noch nicht ganz glauben kann eigentlich, dass das passiert ist und dass es hier passiert ist, wo wir alle schon mal waren.
Graz steht zusammen, steht hartweiß auf dem pechschwarzen Banner, das die Nordkurvenfans des österreichischen Fußballmeisters Sturm Graz an der Schulmauer des Gymnasiums anheften. Wortlos auch sie, die sonst so laut sein können. Graz steht zusammen, gerade jetzt aber auch wie immer, sagt Elke Kahr, die Bürgermeisterin.
Etwas, was unsere Stadt Graz immer ausgezeichnet hat und die Menschen, die hier leben, dass man sich gegenseitig hilft. Das zählt und jetzt hat Politik keinen Platz.
Sagt die KPÖ-Politikerin, die Kommunistin, die in Österreichs zweitgrößter Stadt immer wieder gewählt wird. Inhaltlich einig an diesem schweren Tag mit dem eben erst gewählten FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek, dem stramm rechten Ministerpräsidenten des Bundeslandes Steiermark, dessen Landeshauptstadt Graz ist.
Die Steiermark trauert heute, das grüne Herz weint. Es wird auch aus meiner Sicht heute keine politische Diskussion erfolgen. Heute geht es um das Trauern.
Parteitage sind verschoben, alle Veranstaltungen abgesagt. Am Grazer Rathaus weht eine schwarze Fahne, Halbmast, wie alle Flaggen im ganzen Land. Pause, um einmal schwer durchzuatmen. Die drängenden Fragen für danach werden aber trotzdem schon jetzt gestellt.
Also es ist ein Wahnsinn, ich verstehe nicht, wie als ein Junge zu einer Waffe kommen kann, weil wir so strenge Waffengesetze haben.
Man könnte sich schon überlegen, ob da der Zugang zu Waffen derart leicht sein soll, wie das aktuell in Österreich ist. Ne?
Zu leicht, sagen die Experten. 21 Jahre fester Wohnsitz, sauberes Führungszeugnis, das reicht meistens schon. Der Todesschütze, ein 21-jähriger Steirer, war mit einer Pistole und einer Schrotflinte unterwegs, die er legal besaß, sagt die Polizei. Er war arbeitslos, hatte die Schule ohne Abschluss verlassen, und zwar genau die Schule, an der er, vermutlich in seinem früheren Klassenzimmer, die Jugendlichen tötete und eine Lehrkraft. Er fühlte sich als Mobbingopfer, heißt es. Das will die Polizei aus seinem Abschiedsbrief, den sie inzwischen fand, aber noch nicht rauslesen. Das heißt, es gibt noch vieles aufzuklären nach den Tagen der Trauer in Österreich.
11 Menschen sind gestorben bei diesem Amoklauf an der Schule in Graz und es gibt viele Verletzte. Wie kommt es zu solchen Amoktaten und wie können sie vielleicht verhindert werden? Darüber hat meine Kollegin Romy Hiller bei Tagesschau 24 mit der forensischen Psychologin Caroline Roschti gesprochen und sie zunächst gefragt, was ist an dieser Tat in Graz auffällig?
Naja, zunächst einmal haben wir seit längerem im deutschsprachigen Raum eine Tat an einer Schule, also eine Amoktat an einer Schule, bei der sehr viele Menschen angegriffen und zum Teil auch getötet wurden. Was weniger ungewöhnlich ist in diesem Phänomen ist, dass es ein ehemaliger Schüler ist, der quasi an die Schule, an der er gewesen ist, zurückgekommen ist.
Das heißt ja, der Täter soll, so berichten zumindest österreichische Medien, in der Schule, wo er jetzt dieses Blutbad angerichtet hat, gemobbt worden sein. Das ist allerdings Jahre her. Der Täter ist ja jetzt 21 Jahre alt gewesen. Wie nachhaltig kann denn Mobbing die Psyche eines Menschen beeinflussen?
Also die Erkenntnisse zu zielgerichteten schweren Gewalttaten an Schulen sind die, dass wir einen zentralen Missstand bei diesen Personen haben. Das kann Mobbing sein, kann aber auch eine andere Erfahrung sein, dass die Schule zum Beispiel schuld ist am Nichterreichen der Ziele. Und dass dieser Missstand nicht bewältigt werden kann, dass da wenig Coping-Mechanismen sind, vielleicht auch wenig Unterstützung. Und aus diesem Missstand heraus, der eben nicht gelöst werden kann, ergibt sich dann die Schuld bei jemand anderem und ja, sozusagen dann auch ein Weg zur Gewalt, dass jemand anderes sterben muss dafür. Und also in diesen speziellen Fällen ist es dann auch so, dass bestimmte Identifikationsprozesse stattfinden können, dass man sieht, dass derartigen Tätern im Internet zum Beispiel auch ein Forum geboten wird und man bekannt werden kann durch eine derartige Tat, für etwas zu stehen sozusagen.
Der Täter, so ist jetzt bekannt geworden, hat offenbar einen Abschiedsbrief hinterlassen, was ja jetzt nicht für eine Kurzschlussreaktion spricht. Aber die Tatsache, dass er sich selbst gerichtet hat, war das ebenfalls Teil seines Plans? Was meinen Sie?
Also es ist relativ häufig bei der Dynamik Amok an Schulen so, dass die Täter auch den eigenen Suizid im Skript haben. Im Vorfeld haben wir auch suizidale Anzeichen, Hoffnungslosigkeitsäußerungen oder auch Suizidäußerungen als Warnsignale hingehend.
Ja, wenn Sie von Hoffnungslosigkeit sprechen, davon, dass eben viele Täter Suizidgedanken haben, wenn das Warnsignale sind für solche Amoktaten, müssen wir dann einfach aufmerksamer werden?
Es ist oft so, dass die Warnsignale bei der Peer Group sind, bei den Mitschülerinnen und Mitschülern oder auch bei der Gruppe der Gleichaltrigen. Und dass diese Warnsignale dann letztendlich auch zu einer verantwortungsvollen erwachsenen Person kommen müssen. Und es da mehr Sensibilisierung bedarf, sich mitzuteilen, wenn man sich Sorgen um jemanden macht oder auch wenn man Angst vor jemandem hat. Durch dieses Mitteilen können dann Prozesse in Gang gebracht werden, um einem Menschen Unterstützung sozusagen anzubieten.
Wie kann man denn vorbeugen? Gibt es eine Art Prävention, die wirksam ist?
Also in Deutschland ist es so, dass wir Krisenteams an Schulen haben, in denen es darum geht, auch präventiv zu arbeiten, auch im Bereich der Gewaltprävention und dort Sensibilisierung zielgruppenspezifisch vorzunehmen, einmal bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Lehrkräften hinzuschauen, was bedeutet es, wenn jemand zum Beispiel auch eine Todesdrohung äußert oder eine suizidale Äußerung, Hoffnungslosigkeitsäußerung. Dass das einmal von Lehrkräften hingeschaut wird, aber auch natürlich die Mitschülerinnen und Mitschüler sich mitteilen, man dann dort hinschaut. Und dieses Krisenteam sollte nicht nur innerschulisch vernetzt sein, sondern auch außerschulisch vernetzt sein. Zu professionellen Fachkräften, das kann Psychiatrie, Psychotherapeuten, aber auch andere Beratungsstellen sein. Die Krise, in der der Mensch sich befindet, kann ja sehr individuell sein, um dann, wenn ein grenzüberschreitendes Verhalten gezeigt wurde, wie zum Beispiel eine Drohung, zwar auch zu sagen, okay, das geht so nicht, aber auch zu gucken, warum ist das passiert, ist diese Person in einer Krise und dann Unterstützungsmaßnahmen anzubieten.
Aber dieses interdisziplinäre Netzwerk, von dem Sie sprechen, dieses Weitergeben von Informationen, von Warnsignalen, um eben früh warnen und Auffälligkeiten weitergeben zu können, ist das überhaupt umsetzbar? Wir haben ja ein föderales Schulsystem, wir haben die ärztliche Schweigepflicht. Wie lässt sich das überhaupt in der Realität umsetzen?
Ja, also wir haben Schweigepflicht und das ist auch gut so. Wenn es aber um Eigen- oder auch um Fremdgefährdung geht, dann kann man Informationen weitergeben. Und es geht ja auch nicht nur um ein Weitergeben von Informationen, sondern natürlich auch mit der Person, um die es geht, zu sprechen und gemeinsam Unterstützungsmöglichkeiten auszuarbeiten. Also einmal Unterstützungsmöglichkeiten ausarbeiten und auf der anderen Seite aber dürfen wir bei Eigen- oder auch Fremdgefährdungsaspekten Informationen weitergeben.
Das Kriseninterventionsteam jetzt in Graz, das kümmert sich jetzt um traumatisierte Mitschüler, die natürlich mit dieser Schockerfahrung zurückbleiben. Wie ist diese Erfahrung für Sie einzuordnen?
Naja, genau, wie Sie gerade sagen, zunächst einmal ist da ein Schockzustand, eine ganz, ganz hohe Belastung, riesengroßer Stress, der sich in den nächsten Tagen auch in Belastungsreaktionen zeigt, der verschiedensten Art, nicht gut schlafen können, immer wieder daran denken müssen, Angstgefühle. Und da gilt es einmal zu identifizieren, wer welche Hilfe braucht, also Kreise der Betroffenheit, wer braucht mehr Unterstützung, wer braucht weniger Unterstützung, Gesprächsangebote bereit, Entlastung schaffen für die Person und dann natürlich werden einige auch langfristige Unterstützung, das heißt therapeutische Ansätze benötigen.
Sagt die forensische Psychologin Caroline Röschti im Interview mit meiner Tagesschau24-Kollegin Romy Hiller. ganz frisch reingekommen, die Wetterdaten von 5 Uhr. Hier sind sie, Berlin, bedeckter Himmel bei 12 Grad, Bremen stark bewölkt bei 11, Frankfurt am Main wolkig bei 14 Grad. Dresden bedeckt bei 12 Grad, Hamburg stark bewölkt bei 11 Grad, Kiel, da scheint schon ein bisschen die Sonne bei 10 Grad. Köln wenige Wolken, ebenfalls 10 Grad. Leipzig stark bewölkt bei 12 Grad. München sonnig bei 15 Grad. Rostock bedeckt bei 13. Und Stuttgart stark bewölkt bei 16 Grad. Und so geht's heute weiter mit dem Wetter. Es gibt am Tage viel Sonne und es bleibt meist trocken. Nur im Südosten mal ein paar Schauer, die verziehen sich dann aber bald. Das Ganze bei Höchstwerten zwischen 16 Grad an der Küste und bis 28 Grad am Oberrhein.
Die ARD-Infonacht.
Gewalt gegen Frauen. Die passiert nicht nur Freitagnacht vor dem Club. Die passiert nicht nur im Park. Nein, Gewalt gegen Frauen passiert vor allem auch in den eigenen vier Wänden. Aber welche Möglichkeit gibt es, um den Schutz für Frauen zu verbessern? Darum geht es heute unter anderem bei einem Treffen der Innenminister in Bremerhaven. Nicole Markwald über den Stand der politischen Diskussion.
Sie findet in Sozialwohnungen und Eigenheimen statt. Von Menschen ohne Schulabschluss und Akademikern. Häusliche Gewalt. Die Mehrheit der Betroffenen, rund 70%, ist weiblich. Allein 2023 wurden 180.715 Mädchen und Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Und das sind nur die Fälle, die zur Anzeige gebracht wurden. Weil es um den eigenen Partner oder Ex-Partner geht, wird häusliche Gewalt selten angezeigt, sagt Johanna Wiest von der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes.
Es spielt auch viel Angst mit rein, auch viel Unsicherheit, was dann die Konsequenzen im Rechtssystem angeht. Es kommt auch sehr selten zu Verurteilungen bei häuslicher Gewalt und das demotiviert die Frauen natürlich, überhaupt eine Anzeige zu stellen.
Sexuelle Gewalt, Schubsen oder Schlagen, Beleidigen und Demütigen. Jeden Tag sind in Deutschland 400 Frauen von diesen Formen häuslicher Gewalt betroffen. Es gibt keine belastbaren Zahlen, wie viele Kinder mit Gewalt in der Familie aufwachsen. In ihrer Antrittsrede vor dem Bundestag sagte die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD dazu:
Wer seine Partnerin oder seinen Partner schlägt, darf damit nicht durchkommen und ist gleichzeitig eine Gefahr für seine Kinder. Und deshalb werden wir nicht nur den Schutz der Betroffenen verbessern, sondern wir werden uns darum kümmern, dass häusliche Gewalt im Sorge- und im Umgangsrecht natürlich auch berücksichtigt werden.
In solchen Fällen soll es schwerer für Täter werden, Umgangs- oder Sorgerecht zu erhalten. Im Gewaltschutzgesetz will die schwarz-rote Koalition auch die gerichtliche Anordnung der elektronischen Fußfessel nach dem sogenannten spanischen Modell verankern. Dabei werden keine vordefinierten festen Verbotszonen überwacht, wie zum Beispiel, jemand darf sich nicht der Wohnung oder dem Arbeitsplatz der Ex-Partnerin nähern. Stattdessen trägt der Täter eine Fußfessel und das Opfer hat einen Annäherungssensor bei sich. Nähert sich der Täter absichtlich oder unabsichtlich, werden Polizei und das Opfer informiert. Kontakt- und Annäherungsverbote könnten damit besser überwacht werden. Helge Limburg, rechtspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, begrüßt den Plan, aber gibt zu bedenken:
Erstens müssen wir sicherstellen, dass es technisch funktioniert. Die Datenübertragungskomponente muss geklärt sein, dass insbesondere keine unnötigen Daten der Frau erhoben werden. Also das sind schon wichtige Fragestellungen, die geklärt werden müssen. Aber dann wäre es gut, wenn es zügig auf den Weg gebracht wird.
Bei Hochrisikofällen könnte für 3 Monate eine elektronische Fußfessel angeordnet werden. Mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Monate. Experten warnen ohnehin, elektronische Hilfsmittel können nur ein Baustein sein. Um langfristig die Zahlen häuslicher Gewalt zu senken, muss viel früher angesetzt werden. Aufklärung von Geschlechterrollen oder ein gesünderer Umgang mit Frust und Wut sollten beispielsweise schon in der Schule noch stärker thematisiert werden.
Oft wird tödliche Gewalt gegen Frauen in manchen Medien ja als Beziehungsdrama bezeichnet oder als Ehetragödie. Das ist aber falsch. Tödliche Gewalt gegen Frauen, das ist keine Tragödie, das ist kein Drama. Es gibt dafür einen Fachbegriff und der heißt Femizid. Heute wollen die Innenminister der Länder darüber beraten, wie man den Schutz für Frauen verbessern kann. Bundesjustizministerin Hubig plant in diesem Zusammenhang einen Gesetzentwurf, um auch elektronische Fußfesseln nach dem sogenannten spanischen Modell zu ermöglichen. Aber wie funktioniert das eigentlich? Marc Hoffmann berichtet aus Madrid.
Die elektronische Fußfessel. Sie sieht aus wie eine große Armbanduhr und eigentlich besteht das spanische System aus zwei Geräten, erklärt Esther Muela von der lokalen Polizei Boadilla del Monte, einem Vorort von Madrid. Der Mann, von dem die Gefahr ausgeht, trägt einen Tracker am Fußgelenk. Dieser sendet kontinuierlich Standortdaten. Die Frau, die geschützt werden soll, bekommt ein zweites Gerät. Wenn sich der Mann ihr nähert oder versucht, sein Gerät zu manipulieren, schlägt es sofort Alarm. Gleichzeitig wird die Polizeiwache automatisch informiert. Eine Streife macht sich auf den Weg. Das Besondere, mit dem spanischen System lässt sich nicht nur überwachen, ob der Mann eine verbotene Zone betritt, sondern es schlägt auch dann Alarm, wenn er sich der Frau nähert, egal wo. Wenn Alarm ausgelöst wird, rufen wir die Frau an und geben ihr sofort Sicherheitstipps. In Spanien wird dieses sogenannte Cometa-System schon seit über 15 Jahren eingesetzt. Im vergangenen Jahr waren etwa 4.500 solcher Fußfesseln im Einsatz. Doch die sind nur ein Teil eines umfassenden Schutzprogramms. Esther Muela erklärt das Herzstück, die Software Biogen. Mit der werden in Spanien alle Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt dokumentiert und bewertet. Biogen ist eine Datenbank, die alle Polizeieinheiten in Spanien vernetzt. Aus allen Informationen und Aussagen von Opfern errechnet das System mit Hilfe eines Algorithmus, wie groß das Risiko für die Frau ist. Die Polizeibeamten entscheiden dann, wie sie die Frau am besten schützen können. Je nach Grad der Bedrohung fährt die Polizei verstärkt Streife. In ganz schweren Fällen erlaubt ein Richter eben die Fußfessel als Präventionsmaßnahme. Trotzdem, nicht alle Taten können so verhindert werden. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Im letzten Jahr wurden in Spanien 48 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Wie spanische Medien berichten, hatte ein Drittel von ihnen vorher schon Anzeige erstattet. Silvia Obelios Landa ist Sozialpsychologin an der Universität von Burgos. Sie sieht dennoch große Fortschritte. Denn ein Großteil der Menschen hat verstanden, Gewalt gegen Frauen ist ein echtes Problem. Etwa 2 Millionen Frauen sind davon betroffen. Für die Wissenschaftlerin ist ein wichtiger Wendepunkt das spanische Gesetz zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt aus dem Jahr 2004. Weil es Gewalt gegen Frauen nicht mehr als private Angelegenheit betrachtete, Stichwort häusliche Gewalt, sondern als gesellschaftliches Problem. Das Gesetz hat vieles verändert, sagt sie. Es gibt nicht nur klare Regeln zum Schutz, heute gibt es mehr Hilfsangebote und Prävention an den Schulen. Und auch die Kinder von betroffenen Frauen werden besser geschützt, denn sie sind oft ebenfalls Opfer.
Mal ehrlich, geht's Ihnen auch so? Nach der Arbeit noch was unternehmen mit Freunden? Oder raus ins Kino mit dem Partner? Da muss man sich manchmal echt aufraffen. Und tanzen gehen, mitten in der Woche? Damit hat man Ende 20 irgendwie aufgehört, oder? Im Süden von Hessen, in Darmstadt, läuft es genau andersrum. Erst tanzen gehen, dann ab ins Büro. Im Club Zentralstation, mitten in der Darmstädter Innenstadt. Wake-up-Party nennt sich das. Ein Trend aus den USA, der jetzt auch nach Deutschland schwappt. Ist das eine verrückte Idee oder ist das genau richtig für einen guten Start in den Tag? Unsere Reporterin Zoe Bünning hat sich vor der Arbeit unter die Feiernden gemischt.
7 Uhr morgens. Die Straßen in Darmstadt noch leer und auch die Zentralstation sieht von außen noch verschlafen aus. Aber drinnen, da wummert schon der Bass und die Strobolichter tanzen. Oben in dem kleinen Clubraum in der 2. Etage. Eigentlich sieht alles so aus wie bei einer normalen Clubnacht in der Zentralstation. Vorne ein DJ, der auflegt und ein Barkeeper, der mit Flaschen hantiert. Aber ein paar Unterschiede gibt es dann doch.
Also wir bestellen schon primär Kaffee. Oder wir haben auch einen ganz leckeren Smoothie noch gemacht, einen grünen. Und den bieten wir auch an, der wird zum Glück auch getrunken.
Also statt Alkohol stehen hier Kaffee und Croissants auf dem Tresen. Ist aber auch eher keine gute Idee, mit dem Trinken anzufangen, denn die Clubbesucher wollen später ja noch zur Arbeit gehen.
Also ich arbeite beim Henschel, das ist 1 Minute von hier entfernt. Und dann dachte ich mir mit meinem Marketing-Team, gehen wir doch mal hier morgens vorbei.
Wir haben noch leider nicht so viel Zeit. Wir müssen gleich los in die Schule. Aber ich habe die erste Stunde frei.
Fast alle hier sind heute mit ihren Kollegen und Kolleginnen von der Arbeit da. Veranstalter Ottmar Kraft freut das. Sein Konzept der etwas anderen Frühschicht geht auf.
Abends sind die Partys eher so hedonistische Partys, wo man sich austobt, wo man vielleicht auch Alkohol trinkt und wo man sich so ein bisschen versucht zu verlieren. Und ich glaube, die Leute, die heute Morgen zu uns kommen, die geben sich eher einen Kick. Und es ist einfach der Versuch, Menschen zu mobilisieren, morgens für ein Stündchen oder anderthalb zu uns zu kommen, zu tanzen und mit guter Energie in den Tag zu starten.
Das Konzept der Wake-up-Party kommt ursprünglich aus den USA. In Europa sind solche Frühaufsteher-Events noch eher selten, doch erste Erfolge gibt es bereits. In Utrecht, in den Niederlanden, sind solche Veranstaltungen fast immer ausverkauft. Hier in Darmstadt kostet der Eintritt 5 Euro. Die Party kommt bei den rund 30 Gästen gut an.
Ja, ist mega! Und außerdem bin ich jetzt viel früher wach. Ich glaube, mein Wecker geht auch in 10 Minuten.
Ja, ist doch eigentlich nice, weil morgens hat man meistens, also ich persönlich habe morgens meistens super viel Energie und ich kann es ja ein bisschen rauslassen, bin dann, wenn ich im Büro ankomme, eher entspannt und kann mich auf die Arbeit konzentrieren.
Ich finde es cool, das irgendwie mal umzudrehen und dann nicht nur in der Nacht unterwegs zu sein, sondern morgens auch einfach irgendwie seinen Spaß zu finden und es als Warm-up zu sehen. Also es ist genauso wie irgendwie eine Runde joggen zu gehen.
Bis die nächste Frühschicht in der Zentralstation kommt, dauert es aber erstmal, denn die Veranstalter verabschieden sich jetzt in die Sommerpause.
Zoe Bünning über die Wake-up-Party in Darmstadt. Stadt. Coole Idee.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Martin Roschitz. Spannende Halbfinals in der Basketball-Bundesliga und der erste Finalteilnehmer steht fest. Der FC Bayern München hat sich in der Halbfinalserie mit 3:1 gegen den Außenseiter aus Heidelberg durchgesetzt. Allerdings mussten die Bayern in Spiel 4 auswärts in Heidelberg lange zittern und sogar in die Verlängerung. Nach der Verlängerung stand allerdings ein 94:82 Erfolg für die Münchner. Der Finalgegner der Bayern wird am Donnerstag ermittelt, denn die Würzburger haben in der Halbfinalserie gegen Ulm das entscheidende 5. Spiel erzwungen und die Ulmer denkbar knapp mit 78:77 geschlagen. Mike Küster.
Würzburg legte gleich mit Volldampf los, lag schon nach 5 Minuten mit 7 Zählern in Führung. Vor allem Würzburg Seljas zu Beginn mit einer überragenden Dreierverwertung. Trotzdem blieben die Schwaben dran und lagen zur Halbzeit nur mit 41:44 in Rückstand. Nach der Pause weiter von beiden Mannschaften viel Tempo, aber die Fouls häuften sich, vor allem auf Würzburger Seite. Zu Beginn des 4. Viertels schien dann freilich alles für Ulm zu laufen. Jackson und Wank mussten jeweils nach dem 5. persönlichen Foul vom Feld. Ulm lag bis 8 Sekunden vor der Schlusssirene mit einem Zähler vorne, ehe Minz die Partie mit einem Wurf aus der Halbdistanz tatsächlich noch drehen konnte. Am Ende gewinnt Würzburg hauchdünn mit 78:77 und erzwingt damit ein entscheidendes 5. Spiel in Ulm.
Zum Fußball. Da gibt es das nächste Team, das sich für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert hat. Australien ist dabei. Kevin Poveska.
Als 10. Mannschaft haben sich die Australier mit einem 2:1 Auswärtserfolg in Saudi-Arabien einen der begehrten WM-Plätze gesichert. Dabei erzielte St. Paulis Offensivmann Connor Metcalf den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Bei den Qualifikationsspielen in Europa für die Weltmeisterschaft 2026 ließen die Niederländer mit einem 8:0-Sieg Gegner Malta nicht den Hauch einer Chance. Oranje ist damit nach 2 Siegen aus 2 Spielen voll im Soll. Ähnlich ist die Situation auch für die österreichische Nationalmannschaft. Auch die ÖFB-Auswahl hat mit einem 4:0 Auswärtssieg in San Marino den 2. Sieg im 2. Spiel eingefahren und ist überhaupt nur angetreten, weil die Partie sonst wohl als verloren gewertet worden wäre. Das Team von Ralf Rangnick hatte in der Mannschaftsbesprechung vom Amoklauf in Graz erfahren.
Und kurz vor Beginn der Club-WM hat Borussia Dortmund Jobe Bellingham, den Bruder des Ex-Dortmunders und jetzigen Realprofis Jude Bellingham, verpflichtet. Peter Schulz.
Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Premier League Aufsteiger AFC Sunderland nach Dortmund und erhält einen Vertrag bis 2030. Übereinstimmende Medienberichten zufolge für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro plus Boni. Jude Bellingham wird dem BVB schon zur kommenden Club-WM zur Verfügung stehen. Besonders die Atmosphäre im Dortmunder Stadion soll dem 19-Jährigen überzeugt haben, zum BVB zu wechseln. Dort war er in der Vergangenheit häufiger zu Gast, um seinen älteren Bruder Jude zu besuchen. Der spielte von 2020 bis 2023 ebenfalls in Dortmund und wechselte dann zu Real Madrid. Jude Bellingham hatte in der vergangenen Saison entscheidenden Anteil am Aufstieg seines AFC Sunderland in die Premier League. Der 19-Jährige lief in 40 von 46 Saisonspielen auf, spielte fast immer über 90 Minuten und erzielte 4 Tore.
Ab dem 14. Juni findet in den USA die neue Club-WM statt, erstmals mit 32 Mannschaften. Aus Deutschland ist Borussia Dortmund neben dem FC Bayern München vertreten. Das erste Spiel für den BVB steigt am 17.06. gegen Fluminense aus Rio de Janeiro.
Das war der Sport mit Martin Roschitz.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Ronald Lessig. Nach dem Amoklauf an einer Schule im österreichischen Graz ist am Abend eine verletzte Frau gestorben. Damit hat sich die Zahl der Opfer auf 10 erhöht. Zudem hatte sich der 21-jährige Täter selbst erschossen. Die Hintergründe sind weiter unklar, wie ARD-Reporterin Anna Tillack berichtet.
Er hat die Schule offenbar nicht abgeschlossen, war aber auf dieser Schule. Es gab die Information, dass er wohl einen Abschiedsbrief geschrieben haben soll. Der war wohl an seine Eltern adressiert, also er hat sich darin verabschiedet. Aber die Polizei sagte, dieser Brief gibt auch noch keinen Hinweis auf das Motiv. Und das ist momentan das große Fragezeichen eigentlich. Deswegen ermittelt die Polizei auch noch auf Hochtouren, weil man sich immer noch nicht erklären kann, warum er und wie er genau in diese Schule eingedrungen ist. Denn er hatte ja auch 2 Waffen dabei, die er legal erworben hat.
Der polnische Regierungschef Tusk will heute im Parlament in Warschau die Vertrauensfrage stellen. Dies hatte Tusk nach dem Sieg des rechtsnationalen Nawrocki bei der Präsidentenwahl vor 10 Tagen angekündigt. Es wird erwartet, dass Nawrocki Gesetzesvorhaben von Tusks proeuropäischer Regierung mit seinem Veto blockiert. Tusk will sich deshalb durch eine gewonnene Vertrauensfrage Rückhalt im Parlament holen. Die Innenministerinnen und Minister der Länder beraten heute unter anderem über einen besseren Schutz von Frauen vor Gewalt. Bei ihrer Frühjahrskonferenz in Bremerhaven geht es unter anderem um elektronische Fußfesseln für die Täter. Bremens Innensenator Meurer hatte im Vorfeld für eine entsprechende Gesetzesänderung geworben. Darüber hinaus wollen die Innenminister über eine bessere Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sowie den Umgang mit der AfD beraten. In Los Angeles halten die Proteste gegen die US-Migrationspolitik an. Die Bürgermeisterin verhängte eine nächtliche Ausgangssperre. Die Polizei meldete zuletzt mehr als 100 Festnahmen. Aus Washington, Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat im Zusammenhang mit den Protesten gegen seine Einwanderungspolitik von einer Invasion aus dem Ausland gesprochen. Trump behauptete ohne jeden Beleg erneut, dass viele der Demonstranten in Los Angeles bezahlt seien. Trump hat 4.000 Soldaten der Nationalgarde und rund 700 Marineinfanteristen nach Los Angeles entsandt, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom. Der Einsatz der Soldaten ist für bis zu 60 Tage geplant, hieß es aus dem Verteidigungsministerium.
Das Wetter in Deutschland. Am Tage viel Sonne und meist trocken, im Südosten vereinzelt Schauer, die aber rasch abziehen, bei 16 Grad direkt an der See und bis 28 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag sonnig und trocken, 20 bis 33 Grad. Am Freitag viel Sonne, im Westen später Schauer oder Gewitter, 25 bis 34 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Autobahn 2, Berlin Richtung Hannover. Zwischen Alsleben und Helmstedt Zentrum 12 Kilometer stockender Verkehr in der Baustelle dort. Und A3, Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Montabaur und Dreieck Dernbach 3 Kilometer stockender Verkehr. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Heute mit Carsten Thiele. Schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Nach der polnischen Präsidentschaftswahl, die Peace-Kandidat Nawrocki gewonnen hat, hat Premierminister Tusk angekündigt, im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Tusk will weiterregieren, trotz der vermutlichen Blockade durch den neuen Präsidenten. Um ein Signal der Einigkeit zu senden, will er sich von der Parlamentsmehrheit, die seine Koalition hat, bestätigen lassen. Die Abstimmung soll gegen 14 Uhr stattfinden. Martin Adam mit Einzelheiten.
Einigkeit und Mut, das brauche es jetzt, um den versprochenen großen Wandel noch zu erreichen, hatte der polnische Premierminister Donald Tusk nach der Präsidentschaftswahl erklärt. Denn der neue Präsident Karol Nawrocki steht wie Amtsinhaber Andrzej Duda der rechtspopulistischen PiS nahe und wird sehr wahrscheinlich weiter zentrale Regierungsvorhaben blockieren. Mut also, erstmal aber vor allem Einigkeit braucht Tusks Regierungskoalition, um die Vertrauensfrage zu überstehen. Auf die Linke sei Verlass, versucht deren Vorsitzender Włodzimierz Czarzasty zu beruhigen. Der Koalitionsvertrag gilt und wird weiter gelten. Die einen wollen die Polen einschüchtern, unsere Gruppierungen wollen ihnen Sicherheit geben. Unsere Arbeit war gut, 138 angenommene Gesetze, nur haben wir das nicht gut kommuniziert und werden das in Zukunft verbessern.
I będziemy to dobrze komunikować w przyszłości.
Als Wackelkandidaten gelten auch eher die Abgeordneten der konservativen PSL, die statt mit Donald Tusk vielleicht doch lieber mit der PiS weitermachen wollen. Die hat auch schon eine Art Expertenregierung als Übergangslösung angeboten und umwirbt die PSL intensiv. Deren Vorsitzender, Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz, beteuert aber, er setze weiter auf die Regierung Tusk.
Koalicja ma się dobrze, to chcielibyśmy wyraźnie powiedzieć.
Der Koalition geht es gut, das sagen wir ganz deutlich. Wir haben einen Plan für die nächste Etappe und wir haben zahlreiche Errungenschaften in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, Digitalisierung, Landwirtschaft und Soziales. Wirklich zahlreiche. Nur offenbar nicht zahlreich genug, um zu überzeugen. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kinnhaken für die Regierung gewertet. Und mit seiner Vertrauensfrage hat Tusk jetzt sich selbst zum Thema gemacht. Für Juli hat er bereits eine Regierungsumbildung angekündigt. Sejm-Marschall Szymon Hołownia, der Parlamentspräsident von der ebenfalls an der Koalition beteiligten Partei Polska 2050, denkt schon weiter. Warum nicht Tusk an der Spitze durch den unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Rafał Trzaskowski ersetzen? Das könnte die PiS lahmlegen, so Hołownia. Über 10 Millionen Menschen haben für Trzaskowski gestimmt, nicht für Donald Tusk. Also wenn er jetzt das Amt des Premierministers übernehmen würde, wäre das für die PiS Stillstand. Denn sie sind dermaßen besessen vom Kampf gegen Tusk, dass sie mit so einer Situation nicht umgehen könnten. Donald Tusk muss also nicht nur seine Regierung, sondern auch sich selbst retten. 231 Stimmen braucht er dafür, 242 hat die Koalition. Rechnerisch sollte es also reichen. Einigkeit und Mut hatte der Premier gefordert. An Mut mangelt es selten in der polnischen Politik.
Wirtschaft. Bereits seit Jahren wird darüber gestritten, den Flughafen von Barcelona zu erweitern. Die Mittelmeermetropole möchte wie die Hauptstadt Madrid mehr Direktflüge nach Übersee anbieten. Das Problem ist bloß, Spaniens zweitgrößter Flughafen grenzt an ein Naturschutzgebiet. Die Umweltschützer fürchten irreparable Schäden. Gestern sind die Erweiterungspläne vorgestellt worden. Julia Macher berichtet.
Alle 45 Sekunden startet oder landet auf dem Flughafen Josep Tarradellas bei Barcelona ein Flugzeug. Die meisten kommen aus Europa. Geht es nach dem Flughafenkonsortium AENA, sollen in den nächsten Jahren Direktflüge aus Tokio, Neu-Delhi, Denver und Rio de Janeiro auf Spaniens zweitgrößtem Flughafen landen. 3,2 Milliarden Euro soll die dafür notwendige Verlängerung der Start- und Landebahn und das neue Satellitenterminal kosten. Geplanter Baubeginn 2028. Von einem guten Tag für Katalonien sprach der katalanische Regionalpräsident Salvador Illa bei der Vorstellung der Pläne. Eine bessere Anbindung an den amerikanischen und asiatischen Kontinent sei für Forschung, Wirtschaft und Tourismus der spanischen Region unerlässlich, so der Regionalpräsident. Die Flughafenerweiterung werde die Wettbewerbsfähigkeit der Region in den nächsten Jahrzehnten stärken. Zugleich würden die strengsten Umweltauflagen respektiert. Um die Lärmbelästigung zu reduzieren, sollen die Riesenflieger Richtung Meer starten und landen. Mit 500 Metern sei die erweiterte Start- und Landebahn so kurz wie möglich, fast 100 Meter kürzer als ursprünglich geplant. Und für das der Natur abgezwackte Land gäbe es Ersatz. Wir werden mehr als 250 Hektar Land renaturieren lassen. Das ist 10-mal mehr Fläche, als für die Erweiterung geopfert wird. Wir werden einen grünen Gürtel um das Flughafengelände legen, um in dem Gebiet weiter landwirtschaftliche Nutzung zu ermöglichen und einen Umweltfonds zum Schutz des Deltas gründen. Als bestmögliches Projekt für ein internationales Drehkreuz bezeichnete der katalanische Regionalpräsident die Pläne. Jaume Grau von der Umweltorganisation Ecologistas en Acción sieht das anders. Der Zustand des Feucht- und Vogelschutzgebiets La Ricarda mit 920 Hektar, eines der wichtigsten im westlichen Mittelmeer, verschlechtere sich seit Jahren kontinuierlich. Amphibien und Frösche seien vom Aussterben bedroht. Die beiden Süßwasserlagunen Ricarda und Remolar sind die einzigen noch gut erhaltenen Lagunen des Deltas des Llobregats. Ihr Wert als Ökosystem, als Zufluchtsgebiet für Vögel ist unschätzbar. Und unser Vertrauen in Renaturierung ist sehr begrenzt. Oft funktionieren solche Maßnahmen schlicht nicht. Auch das Vertrauen in die Verwaltung sei äußerst gering, so Grau. Auch bei der letzten Flughafenerweiterung 2020 wurde als Ausgleich für Umweltschäden Renaturierungsmaßnahmen angekündigt und bis heute nicht durchgeführt. Die EU hat deswegen ein Sanktionsverfahren eröffnet. Wir glauben, dass es so gut wie unmöglich sein wird, dass die EU das genehmigt, gerade vor dem Hintergrund der Vorgeschichte. Weder die katalanische noch die spanische Regierung genießen einen großen Vertrauensvorschuss auf diesem Gebiet. Sollte sie es dennoch tun, werden wir als Organisation den Rechtsweg einschlagen. Schließlich widerspreche das Vorhaben den Pariser Klimazielen. Die Erweiterung des zweitgrößten spanischen Flughafens ist allerdings auch innerhalb der Madrider Regierungskoalition umstritten, denn der Ausbau könnte die Casa Gomis gefährden. Der denkmalgeschützte Bau aus den 1960er Jahren war im vergangenen Jahr eine der Spielstätten der Wanderbiennale Manifesta. Das von der Linkspartei Sumar geführte Kulturministerium hatte ihn aufgekauft, um ihn in ein Kulturzentrum zu verwandeln. Bis zum geplanten Baubeginn 2028 werden noch einige Debatten geführt werden.
Computerspiele werden ja oft ein bisschen belächelt. Ach, diese jungen Leute, die ihr ganzes Taschengeld dafür ausgeben und dann bis tief in die Nacht rumdaddeln. Ja, das ist aber Unsinn, denn erstens ist der durchschnittliche deutsche Gamer 39 Jahre alt, also nicht mehr so jung. Und zweitens ist die Spielebranche ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor. Deshalb soll in Berlin ein House of Games entstehen, ein Zentrum für die Computerspielbranche. Lange hatte der Berliner Senat ein großes Geheimnis daraus gemacht, wo das House of Games entstehen soll. Nun ist klar, es zieht ins Quartier Lux in der Nähe der Warschauer Straße in Friedrichshain. Sabine Müller berichtet.
Kai Wegner steht im historischen Quartier Lux, wo in der Vergangenheit jahrzehntelang Glühlampen gefertigt wurden und wo bald die Gaming-Branche auf bis zu 15.000 Quadratmetern zu Hause sein soll. Der regierende Bürgermeister ist hörbar in Battle-Laune. Er sucht die verbale Schlacht mit anderen Städten wie München, in denen es ähnliche Projekte gibt, aber nicht in dieser Größenordnung.
So ein House of Games gibt's weder in Deutschland noch in Bayern und international auch nicht, meine Damen und Herren. Das ist einzigartig wie Berlin. Wir haben als Berlin etwas, was München eben nicht hat. Wir haben unfassbar viele kreative Orte.
Das House of Games soll der zentrale Anlaufpunkt für die gesamte Gaming-Branche werden. Für etablierte Firmen und Start-ups, Anbieter für Technologie und Dienstleistungen sowie Kultur- und Forschungseinrichtungen. Klar ist schon, dass der französische Spieleentwickler Ubisoft ein großer Mieter sein wird, bekannt unter anderem für die Serien Far Cry und Assassin's Creed. Laut SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey gibt es noch etwa 20 weitere interessierte Firmen. Die Mietverträge sollen nun ausgehandelt werden. Bis zum Jahresende soll das Lux-Gebäude umgebaut sein. Der Senat unterstützt das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Giffey sieht das als gut angelegtes Geld.
Dieses hier ist eine Investition in die Zukunft, in den Wirtschaftsstandort Berlin, darin, dass wir neue Investoren in die Stadt holen, dass wir die besten Talente, die besten Köpfe der Welt hier anlocken in diesem Bereich.
Und die, so die Wirtschaftssenatorin, würden dann ja reichlich Steuern in Berlin zahlen. Aktuell zählt die Games-Branche in Berlin und Brandenburg mehr als 300 Unternehmen, die zuletzt einen Jahresumsatz von insgesamt rund einer 500 Millionen Euro verzeichnen konnten. Die Stimmung beim Vorstellungstermin ist prima, es gibt viel Lob, etwa von Steffen Walz, Geschäftsführer des brandneuen Startups Dirigent Intelligence.
Wir haben uns hier auch vorgenommen, hier einziehen zu können. Großartige Initiative, House of Games Berlin.
Sensationell gut, nennt Christian Stein von der Firma Players Journey den ersten Eindruck.
Jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt, auch was wirklich die praktischen Rahmenbedingungen sein werden.
Wie hoch zum Beispiel die Mieten sind. Das würden auch die Grünen gerne wissen und sie haben weitere Fragen, etwa ob die Finanzierung langfristig gesichert ist und ob das Computerspielemuseum auch ins House of Games zieht. Dazu sagt Nicole Hane vom Computerspielemuseum.
Wir würden sehr, sehr gerne natürlich auch ins House of Games ziehen. Das ist aktuell eine Finanzierungsfrage. Wir sind ja ein gemeinnütziges, privates Museum. Wir leben von den Eintrittsgeldern. Das heißt, so ein Umzug von einem Museum ist einfach sehr, sehr teuer, leider.
Wenn mit dem Umbau alles nach Plan läuft, soll das House of Games Anfang 2026 offiziell eröffnet werden.
Die ARD-Infonacht.
Vor mehr als 3 Jahren wurde das Magazin Kompakt vom Verfassungsschutz als rechtsextreme Bestrebung eingestuft. Im vergangenen Sommer sprach das Innenministerium ein Verbot aus. Das wurde allerdings im Eilverfahren ausgesetzt. Ob die Zeitschrift endgültig vom Markt muss, soll in dieser Woche das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden. Im Gerichtssaal sitzt seit gestern auch Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Und er gibt sich optimistisch, wie Annette Kufner berichtet.
Heute ist ein Glückstag für uns, denn heute ist unser Hochzeitstag. Deswegen gehen wir davon aus, dass nichts schiefgehen kann.
Jürgen Elsässer gibt sich selbstbewusst. Zusammen mit seiner Frau ist er zum Bundesverwaltungsgericht gekommen. Sein Medienunternehmen habe sich nichts zu Schulden kommen lassen, sagt der Gründer und Chefredakteur des rechtsextremen Kompakt-Magazins.
Kompakt verteidigt die freiheitlich-demokratische Ordnung gegenüber den autoritären Übergriffigkeiten der Regierung. Wir haben eine saubere Weste, juristisch gesehen, bei Rassismus, Antisemitismus, Extremismus, Gewaltaufrufen.
Anders sieht das Bundesinnenministerium. Im Juli 2024 hatte die damalige Ministerin Nancy Faeser Elsässers Medienunternehmen verboten. Die Begründung damals:
Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten.
Ob das Verbot rechtmäßig ist, soll das Bundesverwaltungsgericht nun endgültig entscheiden. Verteidigt wird die Kompakt GmbH dort von Rechtsanwalt und AfD-Politiker Laurenz Notdurft. Das Magazin ist ein wichtiges Medium für die rechte Szene und eng verwoben mit der AfD. Auch in Brandenburg. Dort hatte die Partei im Wahlkampf im vergangenen Jahr mehrere Veranstaltungen mit Kompakt geplant. Auch mit Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke ist Elsässer immer wieder aufgetreten. Zum Beispiel in Gera im Oktober 2023, als Elsässer vorschlug, ein neues Deutschland zu gründen, bestehend aus den neuen Bundesländern.
Aber nicht auf sozialistischer Grundlage, sondern als deutsches demokratisches Reich. Wir haben doch einen Reichskanzler in Gestalt von Björn Höcke.
Knapp ein Jahr später wurde Kompakt verboten. Die Polizei durchsuchte den Firmensitz Elsässers Wohnhaus im brandenburgischen Falkensee. Einen Monat später setzte das Bundesverwaltungsgericht das Verbot im Eilverfahren aus. Bis heute. Nun will das Gericht entscheiden, ob die von Kompakt veröffentlichten Inhalte ein Verbot rechtfertigen. Elsässer sei auf alles vorbereitet, sagte er am Morgen in Leipzig. Sollte das Gericht zugunsten von Kompakt entscheiden, werde man die Arbeit ausweiten.
Kultur.
Am Abend ist bekannt geworden, dass der Künstler Günter Uecker mit 95 Jahren gestorben ist. Er gehörte in den 50er Jahren zu der berühmten Düsseldorfer Künstlergruppe Zero. Mit seinen reliefartigen Nagelbildern ist er weltberühmt geworden. In vielen internationalen Museen sind seine Werke zu sehen. Aber immer führte ihn seine Arbeit auch zurück in seine Heimat Mecklenburg-Vorpommern. 2023 hat er für den Schweriner Dom neue Fenster entworfen und gestiftet. Berit Hempel erinnert an Günter Uecker.
Der Nagel war das Markenzeichen von Günter Uecker. Dabei interessierte ihn weniger der Gegenstand selber, als vielmehr der Zwischenraum zwischen den eingeschlagenen Nägeln. Das Spiel von Licht und Schatten, die Veränderung in den Freiräumen. Anfang der 1960er Jahre schlug er als Protest gegen die Bürgerlichkeit seine Nägel in Tische, Stühle und Klaviere. Mit gebeugtem Rücken trieb er die Nägel oft über Stunden in den Bildträger, manchmal tagelang ohne Unterbrechung.
Immer dasselbe tun, wie Tüten kleben im Knast oder so. Und daraus dieses Gefühl zu entwickeln, und da fließen einem merkwürdigerweise Energien zu, die es mir ermöglichen, dann dieses Feld zu machen.
Günter Uecker, der in Düsseldorf lebte, wurde am 13. März 1930 in Windorf in Mecklenburg geboren, in einem Haus ohne Bilder und Bücher. Der Vater hielt den Jungen wegen seiner künstlerischen Interessen für missraten und schlug ihn. Trotz aller Widrigkeiten studierte Günter Uecker in Wismar und Berlin Malerei, bevor er 1955 die DDR verließ und völlig mittellos sein Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie fortsetzte. Seine frühe Armut vergaß der erfolgreiche Künstler nie und spendete 2023 zum Beispiel 50.000 Euro für Düsseldorfer Obdachlose. Kuratorin Stefanie Jansen über den Künstler und dessen Motivation.
Es ist eine zutiefst humanistische Lebenshaltung. Also wir Menschen sind für unsere Taten selbstverantwortlich und der Mensch muss immer wieder bereit sein zum Dialog.
Die Suche nach dem Dialog und nach Erkenntnis beschäftigte Günter Uecker sein Leben lang. Er studierte die Kunst der amerikanischen Ureinwohner und der Khmer, reiste nach Amerika, Afrika, Asien und fühlte sich dem Zen-Buddhismus nahe.
Die Kunst kann den Menschen nicht retten, aber mit den Mitteln der Kunst ist ein Dialog möglich, der zum bewahrenden Handeln des Menschen aufruft. Also mehr kann Kunst auch nicht leisten.
Uecker malte Gemälde, entwarf Bühnenbilder, interessierte sich für die bewegliche Lichtkunst der Künstlergruppe Zero, der er 1961 beitrat. In seiner Kunst reagierte Uecker auf aktuelle Geschehnisse, engagierte sich Anfang der 1980er Jahre in der Friedenspolitik, errichtete 2023 zusammen mit Weimarer Bürgern ein Steinmal für das KZ Buchenwald, schuf Kirchenfenster für den Schweriner Dom.
Wenn ich die Bilder nicht mache, dann werden sie mir zur Last oder drängen sich mir im umgekehrten Sinne auf, dass ich wahrscheinlich in eine psychische Not gerate. Durch ständiges Handeln arbeite ich Bilder hervor und ab von mir selbst, als Last.
Erklärte der Künstler 1989. 18 Jahre lehrte Uecker an der Düsseldorfer Kunstakademie, vertrat Deutschland zweimal auf der Biennale in Venedig, nahm mehrfach an der Kasseler Documenta teil und bekam 1985 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.
Standpunkte.
Die Gefahr durch Extremisten steigt in Deutschland immer weiter an. Das ist das Fazit des jüngsten Jahresberichtes, den das Bundesamt für Verfassungsschutz vorgelegt hat. Demnach stieg besonders die Zahl der Rechtsextremisten. Ein Plus gab es aber auch im Bereich des Linksextremismus und des Islamismus. Für den Kölner Stadtanzeiger schreibt der Bericht den Trend der vergangenen Jahre auf beängstigende Weise fort.
Die Zahl der Extremisten, von denen viele gewaltbereit sind, wächst nicht mehr, sie explodiert geradezu. Vorbei sind die Zeiten, da es sich um Randgruppen handelte, die von den Fachabteilungen des Inlandsnachrichtendienstes in großer Ruhe bewirtschaftet werden konnten. Stattdessen wuchert der Extremismus, allen voran der von rechts außen in die Mitte hinein oder, je nach Sichtweise, aus der Mitte heraus.
Unser Gastkommentator ist heute Felix Daxel vom Spiegel. Für ihn zeigt der Bericht, wie sehr unsere Gesellschaft durch Extremisten bedroht ist.
Man würde Extremismus allerdings falsch verstehen, wenn man ihn isoliert betrachten würde als ein von der Gesellschaft abgekapseltes Ereignis. Extremismus nährt sich auch durch Vorstellungen, die in der Mitte der Gesellschaft existieren. Der Bericht zeigt beispielsweise ein erhöhtes Bedrohungspotenzial durch Islamismus. Angeheizt wird der islamistische Hass auch durch den Nahostkonflikt. Die demokratische Mitte muss diesen Hass eindämmen. Wenn sie allerdings Hetze gegen Israel als politischen Protest idealisiert, begünstigt sie diesen Hass. Extremisten sind machtlos in resilienten Gesellschaften. Eine Gesellschaft allerdings, die nicht mehr fähig ist, Kritik an Israel zu unterscheiden von antisemitischem Wahn, ist verführbar. Je mehr an Universitäten, auf Theaterbühnen und auf Filmfestspielen der jüdische Staat verteufelt wird, desto eher fühlen sich Extremisten im Recht.
Mein Felix Daxel vom Spiegel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf die offenbar besonders große Wirkung rechtsextremistischer Agitation in den sozialen Medien.
Dazu trägt die breite Palette ihrer Themen bei. Nationalismus, Rassismus, Migration, Krieg, Antisemitismus, Autokratien, die den Westen zum Feind erklären und eine in weiten Kreisen gescheiterte Erinnerungskultur. Innenminister Dobrindt hat zwar recht, wenn er eine direkte Linie zur AfD nicht ziehen will, aber die indirekte Linie ist doch so dick wie das Zündholz eines Brandstifters. Mag sein, dass die Attraktion gesichert rechtsextremistischer Irrlehren abnimmt, wenn erfolgreiche Politik, wie Dobrindt meint, Überzeugungskraft entwickelt. Gewaltbereiter Extremismus wird sich davon aber nicht beeindrucken lassen, weder linker noch rechter.
Für die Neue Osnabrücker Zeitung zeigt der Bericht, dass sich mehr und mehr Bürger vom gesellschaftlichen Konsens einer liberal-rechtsstaatlichen Ordnung verabschieden.
Selbige ist nicht mehr nur unter Druck, sie ist tatsächlich in Gefahr. Hinter dem Phänomen Extremismus verbergen sich ganz unterschiedliche Anschauungen. Da gibt es Reichsbürger und Antisemiten, Antifa- und Klimaaktivisten sowie Salafisten und Saboteure im Dienste Putins. Sie alle eint eine ideologische Verblendung, die ihresgleichen sucht.
Aus Sicht der Freien Presse aus Chemnitz lohnt sich ein tieferer Blick.
Das Problem ist viel grundlegender als die Fragen, um die es an der Oberfläche oft geht. Es geht um ein ganz grundsätzliches Krisengefühl von jungen Menschen, das besonders die Männer dieser Generation offenbar in die Arme von Ideologen treibt. Woher kommt das? Wie dreht man das? Und was braucht es dazu? Das sind Fragen, die weiterführen als die Diskussion um die schlimmste aller schlimmen Bedrohungen. Aktuell werden sie zu selten gestellt. Dabei wäre das der erste Schritt, um die Antworten zu finden und die Lösungen.
Das waren die Standpunkte, zusammengestellt heute von Peter Eichenberg.
Der Stichtag.
Und jetzt geht's in die Zeit des Ost-West-Konfliktes nach dem Zweiten Weltkrieg. Konkret schauen wir auf die sogenannte Agentenbrücke, die eigentlich Glienicker-Brücke heißt und in die Geschichte des Kalten Kriegs einging. Heute vor 40 Jahren fand auf der Berliner Brücke der zweite Agentenaustausch statt. Caroline Henkenbehrens blickt zurück.
Die Brücke über die Havel zwischen Potsdam und West-Berlin mit dem weißen Grenzstrich genau in der Mitte, sie ist nicht zum ersten Mal Schauplatz des Kalten Krieges.
Westöstlicher Agentenaustausch in Berlin.
Hektische Aktivität. Ein blauer Kombi mit US-Kennzeichen rollt von westlicher Seite auf die Brücke. Darin sitzen die vier östlichen Agenten, die in den USA wegen Spionage verurteilt worden sind.
Diese vier einstigen Ostspione verschiedener Nationalitäten sollen gegen 25 Westspione ausgetauscht werden, die aus den Gefängnissen des jeweiligen Klassengegners kommen. Alles ist minutiös geplant. Zuerst sollen die Westagenten über den weißen Strich. Einer von ihnen ist Eberhard Fetgenheuer.
Es war ein so erhebendes Gefühl, über diesen weißen Strich zu fühlen und diese Gewissheit zu haben, sie können dir jetzt nichts mehr tun.
Eberhard Fetgenheuer spionierte für den US-Auslandsgeheimdienst CIA als Hobbyagent. Zur Zeit des Kalten Krieges blüht das Spionagewesen. Wer als Spion enttarnt wird, dem drohen im Westen wie im Osten hohe Gefängnisstrafen. In der DDR werden bis 1981 manche Agenten oder sogenannte Saboteure sogar hingerichtet. Auch deswegen haben die Austausche einen hohen politischen Wert. Jahrelang wird zwischen USA, UdSSR und DDR gepokert und verhandelt. Das übernehmen vor allem der US-Diplomat Richard Byrd und Ostanwalt Wolfgang Vogel. Auch die Bundesrepublik ist beteiligt, betont damals Regierungssprecher Friedhelm Ost.
Die Bundesregierung hat das Mögliche getan, um der Aktion zum Erfolg zu verhelfen.
Gerade einmal 30 Minuten hat er gedauert, der zweite Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke. Heute vor genau 40 Jahren.
Auch an diesem Mittwochmorgen gibt's frische Nachrichten für Sie. Was weiß man mittlerweile nach der Amoktat in Graz? Und wie sind die Proteste gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump weitergegangen? Die Infos dazu haben jetzt die Morgenteams Ihres Lieblingsinforadios. Ich bin also raus für heute und sage Tschüss im Namen des ganzen Nachtteams. Ich mache das hier nämlich nicht alleine. Das war die ARD-Infonacht mit Carsten Thiele. Die Zeit ist gleich 5.58 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A13 Richtung Berlin. Zwischen Großköris und Bestensee ist ein Auto liegen geblieben. Stadtverkehr Berlin. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt. Lichtenrade, Lichtenrader Damm. Zwischen Großziedener Straße und Fehlingstraße ist für knapp 2 Wochen pro Richtung nur eine Spur frei. Lichterfelde, der Gardeschützenweg, ist am Viktoriaplatz nach einem Wasserrohrbruch bis voraussichtlich 16. Juni gesperrt. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis Freitag früh gesperrt. Der Verkehr wird über die oberirdische Parallelfahrbahn geführt. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße bis Anfang Dezember zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee in Richtung Hohenzollerndamm wegen Schäden im U-Bahn-Tunnel gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio-App.
Mittwochmorgen 6 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Eine Schweigeminute heute Vormittag, 3 Tage Staatstrauer, politische Debatten ausgesetzt. Österreich ist nach der Bluttat gestern an einer Schule in Graz mit insgesamt 11 Toten weiter unter Schock. Im Fokus die Suche nach den Gründen. Erstes Thema jetzt in den Nachrichten mit Tobias Mück.
Nach dem Amoklauf an einer Schule in Österreich ist das Motiv des Täters unklar. Die Ermittler haben einen Abschiedsbrief des 21-Jährigen ausgewertet, darin aber keine Anhaltspunkte für die Tat entdeckt. Der Mann hat gestern an seiner ehemaligen Schule in Graz 10 Menschen erschossen und anschließend Suizid begangen. Im ganzen Land gilt Staatstrauer. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Eine stille Gedenkminute landesweit. So will Österreich heute der Opfer des Amoklaufs in Graz gedenken. Und zwar genau um 10 Uhr vormittags, der Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen. 3 Tage Staatstrauer sind verordnet. Aber der Schock, das Entsetzen, die Trauer in Österreich sind auch ohne Verordnung echt. Vor allem in der zweitgrößten österreichischen Stadt Graz. Hunderte kamen in der Nacht am Hauptplatz zusammen, mit Tränen in den Augen und Kerzen in der Hand. Ein Lichtermeer zum Gedenken an die vielen Opfer.
In Los Angeles haben die Behörden wegen der anhaltenden Proteste eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Maßnahme erstreckt sich auf einen kleinen Teil der Innenstadt, wie die Bürgermeisterin der US-Metropole Bass am Abend mitgeteilt hat. Seit Tagen kommt es in Los Angeles zu Demonstrationen gegen die Migrationspolitik von US-Präsident Trump. Vereinzelt gab es dabei Ausschreitungen und Plünderungen. Trump hat daraufhin gegen den Willen der kalifornischen Regionalregierung tausende Soldaten der Nationalgarde dorthin beordert. Das Militär werde erst abziehen, wenn, so Trump wörtlich, wieder Frieden in der Stadt herrscht. In Polen will Premierminister Tusk heute die Vertrauensfrage stellen. Das hat er vor gut einer Woche angekündigt, nachdem der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Präsidentenwahl gewonnen hat. Tusk geht davon aus, dass es mit Nawrocki zu harten Konflikten kommen kann. Mit der Vertrauensfrage will er sicherstellen, dass in seinem proeuropäischen Mitte-Links-Bündnis alle hinter ihm stehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Tusk die Abstimmung gewinnt. Im Parlament hat sein Bündnis eine Mehrheit von 12 Stimmen. In der Ukraine sind durch schwere russische Luftangriffe in der Nacht wieder Menschen getötet und verletzt worden. In der zweitgrößten Stadt Charkiw im Osten des Landes starben nach Medienberichten durch einen Drohnenangriff mindestens 2 Menschen. Es habe mehr als 50 Verletzte gegeben. Es seien Wohnhäuser, Spielplätze und Geschäfte getroffen worden. Schon seit Tagen gibt es massiv